hoffe, ihr seid nachher nicht enttäuscht. Hört ihr mich gut? Wenn der Thomas sich erdreistet, mich wie Joyce Meyer anzukündigen. Und von wegen Säule, ihr seht, ja, ich habe nur einen Sockel gebraucht. Ich bin eher ein Stumper. Ich wollte eigentlich nur Geschichte erzählen, aber ich glaube, ich mache es jetzt vielleicht doch, nachdem wir heute schon so viele Worte ja eigentlich gehört haben. Es passt vielleicht auch ganz kleines bisschen, wie ich zu meiner Predigt gekommen bin. Ein Italiener, der in Amerika lebt, ist im Laufe der Jahre halt auch alt geworden und er hat ein Hobby. Er hat jedes Jahr Tomaten gepflanzt und hat die gehegt und gepflegt. Und irgendwann war er halt immer älter und gemerkt hat, Gartenumgrabe geht nicht mehr, pack's nicht mehr. War ein bisschen traurig, dann hat er seinem Sohn, der zu diesem Zeitpunkt im Knast saß, einen Brief geschrieben und hat ihm sein Leid geklagt. Und hat dann gemeint, ja Junge, wenn du bei mir wärst, du würdest mir den Garten umgraben, das weiß ich. Kurz drauf kommt ein Brief von seinem Sohn. Da steht unter anderem drin, Papa, nicht umgraben, da liegen doch die Leichen drunter. Ein paar Stunden später, lalülala, kommt das FBI. Mit Bagger, mit Schaufeln, mit ich weiß nicht was für einem Getöse und suche diese Leichen. Und keine gefunden. Da sind sie halt unverrichteter Dinge wieder weggefahren. Dann kam wieder ein Brief von seinem Sohn. Da schreibt er, Papa, das war das Einzige, was ich von hier aus für dich tun konnte. Die Geschichte ist geklaut von Bill Johnson, aber die hat mich so fasziniert, weil, ja, so bin ich vielleicht auch ein bisschen zu diesem Thema gekommen. Ich habe ein bisschen gegraben und habe natürlich auch Themen gehabt und habe angefangen weiterzugehen und habe gemerkt, komm nicht weiter. Und gesagt, oh, was ist denn dran? Was ist dran? Beschäftiger tut mich viel. Mach dir mal das Bild rein. Und dann kam Folgendes. Der ist süß, gell? Was ist das? Ein Fuchs. Geht's nicht? Okay. Wer kennt den Vers? Die sind kleine Füchse. Und wo leben die oder wo sind die? Genau. Wir dachten, okay, die kleinen Füchse im Weinberg. Die Langgläubigen unter uns, die kennen das Zusammenspiel zwischen diesem Fuchs und dem Weinberg und diesen kleinen Füchsen. Und dann habe ich mich damit beschäftigt. Das steht im Hohelied 2, Vers 15. Also ich habe wahrscheinlich eine andere Übersetzung. Fangt die kleinen Füchse, die uns die Weinberge verdorben. Denn unsere Weinberge sind in der Blüte. Das stammt aus diesen Liebesliedern vom Salomo. Hohelied ist ja eigentlich die, ich sage jetzt mal ganz salopp, die biblische Schnulze für uns. Ein Liebesroman, der seinesgleichen sucht. Und ja, da bittet die zwei, fangt die kleinen Füchse in diesem Weinberg. Dann habe ich mir überlegt, was macht ein Fuchs im Weinberg? Also bei der Lesehelfer vermutlich nicht. Dann habe ich natürlich gegoogelt. Micha, sein Google hat mir mal wieder geholfen. Und habe festgestellt, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber zumindest in früheren Jahren war es wohl im Orient schon so. Es gibt ja dort auch viele Weinberge, die leben natürlich davon. Und die Füchse, die waren tatsächlich eine Plage. Die Füchse sind da rein und haben die Triebe angefressen, haben die Blätter gefressen. Natürlich, wenn es Trauben gab, auch die Trauben. Dabei sind natürlich auch die Blüten weggefallen, wenn die da rumtobt haben. Und im besten Fall haben sie natürlich noch die Wurzeln untergraben. Ein Fuchs gräbt einen Bau, schlüpft er drunter. Also die haben wirklich verwüstet. Und ein Weinberg, der verwüstet ist, der bringt einfach keine Frucht. Ist ja logisch. Also sind sie doof, die blöden Viecher. Was ist ein Fuchs? Also ich finde den ja süß, gell? Mir gefällt er. Und so in unsere Breitengrade ist meine größte Sorge immer gewesen, dass er meine Meerschweinchen stibitzt hat, was die blöden Viecher auch gemacht haben. Die haben jetzt 4 Meerschweinchen geholt und wir haben ja so einen Felix im Garten, diesen Hasen, und ist immer noch so ein bisschen, der muss nachts rein, damit ihn A, der Marder oder eben der Fuchs nicht holt. Also ein Fuchs ist ein Jäger. Es ist ein Raubtier. Aber was macht der im Weinberg? Aber die fressen andere Dinge auch. Der ist unter anderem ein zusätzlicher Vegetarier. Die mögen nämlich auch noch Grünzeug und unter anderem eben auch Trauben. Ja, also er ist eigentlich ein, er ist das Sinnbild in der Bibel. Der Fuchs ist das Sinnbild in der Bibel. Es gibt wohl 9 Bibelstellen, die vom Fuchs sprechen. Im Nehemia wird Nehemia und seine Bauleute, die diese Mauer um Jerusalem wieder bauen, verspottet von den Feinden. Und einer sagt, haha, da kommt mal nachts der Fuchs, springt auf die Mauer und dann kracht sie sowieso zusammen. Der Herodes wird als Fuchs bezeichnet. Wir kennen diesen Ausdruck auch, das ist ein Fuchs oder der hat mich ausgefuchst. Also es hat was mit Gerissenheit zu tun, mit Raub, mit Schleue. Ein Fuchs ist schlau. Aber was hat der Fuchs jetzt immer noch mit meinem Leben zu tun? Also ich versuche so kurz wie möglich heute zu sein. Ne? Genau. Fängt die kleinen Füchse, die uns die Weinberge verderben, denn unsere Weinberge sind, sind in der Blüte. Also ich kenne das zu gut und ich nehme an, jeder von uns kennt es. Wir gehen mit Jesus, wir haben tolle Erlebnisse, wir sind total euphorisch, wir kommen von einem Gottesdienst, von einer Konferenz oder sind begeistert über ein Buch oder egal. Wir sind in der Blüte. Und wenn wir in der Blüte sind und uns so richtig gut genährt, dann denkt man ja immer, jetzt passiert nie wieder was. Auf diesem Level werde ich mein Leben lang bleiben. Pfeifferdeckel, oder? Also ich weiß, ich kenne die Füchse, die dann schon hinterm nächsten Ding stehen. Kommt jemand und sagt was Blödes. Und es ärgert mich so, dass mich das Tag und Nacht beschäftigt. Oder ein Kind kommt und sagt, du Mama, ich habe vor, mit dem Rucksack alleine in der Welt rumzureisen. Das ist ein lebendiges Beispiel von uns. Ich meine, ich bin nicht so erschrocken, aber es könnte uns sehr wohl Sorge. Das war schon ein großer Fuchs, genau. Alleine, klein, zierlich, blond. Was können da für Gefahren lauern? Angst, Sorge. Kennen wir, ist ein kleiner Fuchs und der kann mich echt beschäftigen. Oder kommt so ein Arzt um die Ecke und verkündet, dass dein Mann einen Tumor hat, womit wir nie gerechnet haben, nie. Das war ein großer Fuchs und der hat uns im ersten Moment erschreckt. Was sind noch so Füchse in unserem Leben? Wer klaut uns die Blüte? Wer hindert uns am Wachstum? Wer hindert uns, dass diese Frucht, die von Jesus ja eigentlich gewollt ist in unserem Leben, die gute Frucht, eine Traube, scheint was Gutes zu sein. Wer mich kennt, weiß, dass ich so gut wie kein Obst mag. Aber Traube finde ich einfach schön. Die sieht einfach schon top aus. Und ich gucke die Leute ehrlich gesagt auch gern beim Traubeessen zu. Ich weiß nicht warum, aber ich finde es ästhetisch. Und sie ekelt mich nicht. Sie scheint zu schmecken, man kann Saft draus machen und der leckere Wein kommt auch von den Dingen. Also es ist eine Frucht, die ja nicht nur zum Geld verdienen, logisch verdienen viele Leute ihr Geld damit, aber es ist zum Wohl von uns Menschen. Es tut uns gut, es ist gut. Da sind sicher Vitamine drin und der Saft schmeckt ganz toll und fürs Abendmahl brauchen wir den ja auch, wenn man keinen Wein mag und der Wein kommt eben auch da draus und es ist ein Genuss. Aber wer will uns das klauen? Die kleinen Füchse wollen uns das klauen. Warum? Dass der Weinberg A verwüstet ist, keine Frucht wächst, nicht schön aussieht, nicht lebenswert ist. Ich meine, ein verwüsteter Weinberg sieht auch nicht toll aus. Angeknabberte Weinreben, faulig, vertrocknet, angefressen, die sehen auch nicht schön aus und die will auch niemand mehr essen. Und ja, die kleinen Füchse, die schickt der Teufel, würde ich mal behaupten. Der hat sie angesetzt auf uns, weil wenn er sieht, hoppla, da läuft jemand mit Jesus, der will vorwärts kommen, der will wachsen, da soll was Gutes bei rauskommen, dem werde ich doch mal zeigen, wo der Fuchs wohnt. Und dann steht er schon da und kommt. Ich habe mir also überlegt, was sind so die kleinen Füchse in unserem Leben? Und ich bin auf eine Liste gekommen, ich hätte gar nicht mehr aufhören können. Ich bin ganz erschrocken und habe gedacht, du lieber Himmel, ich stehe in einem Rudel Füchse, weil ja eigentlich jeder von uns immer wieder konfrontiert ist. Und das geht so rasend schnell. Diese Sache mit dem Tumor, Beispiel, ich meine, das ist das Krasseste vielleicht jetzt im Moment bei uns. Im ersten Moment sind wir erschrocken, ganz klar. Und am Abend war dieser Schreck schon geschrumpft. Nicht, weil der Arzt gekommen ist und gesagt hat, ist alles nicht so schlimm, sondern weil Jesus einfach größer war und er Friede gegeben hat. und ein Ruhegeber hat und eine Gewissheit und ein Glaube und auch dieses, also ich hatte das von Anfang an eigentlich, dieses Nein. Nein? Du nicht? Nix. Mach ich nicht mit. Es ist umkämpft. Natürlich ist es umkämpft. Es kommt auch immer wieder. Und wir hatten es ja jetzt erst vor kurzem wieder. Ne? Also dieser Fuchs, der, das ist ein Fetz. Aber trotzdem ist dieses Nein da. Und das ist nicht von uns. Das ist echt die totale Gnade auch letztendlich. Dann gibt es noch andere Füchse. Beispiel Egoismus. Was dient mir? Was ist gut für mich? Genau. Was dient mir? Der will nach links. Nö, ich will nach rechts. Manchmal ist man ja so tief inner bloß egoistisch und tut nach außen als ob. Ist auch nicht gesund. Aber manchmal sind wir dann auch dran, unsere Wünsche, unseren Willen, unser Ego zu streicheln und das in den Vordergrund zu schieben. Und das kann Krieg auslösen. Das macht die Beziehung zueinander nicht unbedingt einfacher. Es kann ein Fuchs sein, der sich in einer Ehe zum Beispiel einschleicht oder in einer Beziehung. Hohelied ist ja eigentlich diese Liebesbeziehung und eigentlich bezieht sich dieses kleine Füchslein da in diesem Weinberg auf diese Bitte, schmeißt diese oder holt uns diese Füchse raus, die graben in unserer Beziehung, die wollen da was untergraben, die wollen nicht, dass wir eine gute Beziehung zueinander haben, eine gute, glückliche Ehe. Und jeder, der verheiratet ist oder der es war, der kennt die Füchse, oder? Ich kenne viele Füchse, wir hatten schon manche Füchslein in unserem Leben. Es ist einfach normal. Und in jeder anderen Beziehung, Arbeitsbeziehung, Freundschaft, Familie, Nachbarschaft und sogar in der Gemeinde, ich sage euch, ich weiß, sogar in der Gemeinde gibt es kleine Füchse. Es ist völlig normal, wir sind alle Menschen. Der Thomas ist ganz entsetzt. Es ist völlig normal. Da kommen sie, die Füchslein. So, da kommt dieser Gedanke, setzt dich da rein. Und jetzt hängt es davon ab, was mache ich mit dem Ding? Ganz oft, also ich behaupte es jetzt mal, weil ich das von mir auch kenne, ganz oft lassen wir uns auf diesen Fuchs, auf diesen Gedanken ein. Wir geben dem Raum, wir fangen an, den einzukreisen. Warum hat der das zu mir gesagt? Also wenn der oder die vielleicht mal ihr eigenes Leben angucken würde, dann und außerdem und sowieso. Kennt ihr das? Man kann sich ärgern bis zur Weißglut. Man kann das Tag und Nacht mit sich rumschleppen und das Ding wächst und wird immer größer. Mein Groll wird immer größer. Begegne dieser Person, das war vielleicht ganz harmlos, aber mich hat es getroffen, dann begegne der Person schon immer mit dieser vorbehaltlosen Liebe. Ich kann aber auch Folgendes machen. Ich entlarve den Gedanken. Ich meine, das ist natürlich so eine Sache. Das klappt nicht immer. Manchmal blickt man es ganz lang nicht. Aber ich entlarve das Ding. Und schmeißt es gleich mal von vornherein raus. Sag nachher aber wie, sag ich nur. So Dinge wie Ärger, schnell passiert. Oder ganz großes Ding ist sicher Selbstmitleid. Wie oft sind wir schon im Selbstmitleid gehängt, oder? Also ich kenne das. Es läuft nicht gut, der Mann nervt mich, Kinder sind stressig, das Wetter ist total bescheiden.
Das war zu viel.
Das war einmal. Ja, und dann kommen da auch noch die Großeltern, die nervig sind und überhaupt. Und in der Gemeinde ist auch nur, was weiß ich, ich armer Tropf, so denke ich es vielleicht nicht, aber die Gedanken, die kreiseln sich und kreiseln sich. Und selbst dann, wenn ich mich bei Gott auskotze, also ich bin jemand, der sich ständig bei Gott auskotzt, aber ich kann auch ewig kotzen, ja, bis zum bitteren Ende. Und das Ding kann immer größer werden und dann ist auch noch Gott schuld an der ganzen Misere. Tut mir das gut? Nö, null, überhaupt nicht. Bringt mir gar nichts. Ich habe immer gedacht, also ich beobachte mich manchmal selber und dann denke ich, ach, der Mensch ist doch wie ein trotziges Kind, oder? Aber, und eigentlich müsste dann was passieren. Dieser Gott, der ja allmächtig ist, der hat sicher irgendwo einen Hebel in petto, den dreht er rum und alles ist wunderbar. Klappt nicht, also bei mir hat es noch nie geklappt. Weil Gott ganz anders tickt. Wir haben auch eine Selbstverantwortung. Und ja, er hat andere Wege. Was auch ganz gemein ist, ist Neid. Warum bin ich so klein? Warum bin ich nicht groß und schlank? Warum kann der oder kann die oder der so gut singen und ich nicht? Wieso? Und überhaupt? Kennt, glaube ich, auch jeder von uns, oder? Und das kann sich echt festfressen. Das kann sich so dermaßen festfressen, das kann wirklich, das kann zerstörerisch sein, das ist zerstörerisch, das macht uns krank, Vergleiche zu denken, ich bin nichts, ich bin zumindest in weltlichen Augen, man weiß ja, dass es Gott anders sieht, aber es nutzt mir nichts, wenn der andere das nicht so sieht, denke ich zumindest. Es ist zerstörerisch, es macht diesen Weinberg kaputt, es klaut mir die Blüte, es klaut mir das Leben, das Gute, es klaut mir die Schönheit und es klaut mir auch die Frucht. Ich habe nichts davon und die anderen haben auch nichts davon, weil wenn ich mich nicht mag, dann mag ich die anderen auch nicht. Meistens. Bitterkeit. Warum hat meine Freundin den Mann, die Kinder und das Haus? Ich kenne mehrere Leute, die oder Freundinnen von mir, oder eine hauptsächlich, die geht sehr gut eigentlich damit um, aber es ist ein Schmerz zu sehen, warum hat sie den Mann, warum hat sie die Kinder, warum hat sie, ich hab's nicht. Es kann totale Bitterkeit auslösen. Oder andere haben die Kinder, ich krieg's ja nicht, oder sie kommen sehr spät. Es gibt viele, viele Dinge, die uns bitter machen können. Ganz viele Dinge. Der Ehepartner, der anstrengend ist. Der Chef, der ein Wunderlicher ist. Große Sache, kleine Sache, die können uns echt bitter machen. Und Bitterkeit, schon das Wort bitter. Wer liebt bittere Dinge? Ich trinke ab und zu mal um der Gesundheit willen Wermut-Tee. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da zieht es einem alles zusammen. Das ist wirklich so ekelhaft. Aber ich trinke es trotzdem. Bitter ist nichts Angenehmes. Macht, ist einfach nicht gut. Süß. Was ganz anderes. Vielleicht noch ein bisschen säuerlich, aber bitter. Und das macht mich kaputt. Das macht nichts Gutes mit mir. Und das spucke ich dann vielleicht irgendwann auch aus. Ich denke, jeder von uns kennt Menschen, die bitter geworden sind. Und die sind anstrengend. Das ist nicht nett, mit denen zusammen zu sein. Die sind für die Umwelt auch nicht sehr nett zu haben. Dann gibt es natürlich noch die anderen Dinge. Ich will jetzt gar nicht mehr so groß drauf eingehen. Was im geistlichen Bereich sicher auch der Fall ist, ist eben Faulheit, Lustlosigkeit, Bibellese. Ja, gut, morgen. Gestern, ich habe mir mal wieder vorgenommen, ich bin ein schaffiger Typ, sage ich jetzt mal. Und morgens denke ich, so, stille Zeit. Abends denke ich, oh Moment mal, war da was? Kennt ihr das? Gestern habe ich gedacht, okay, das machst du nur schnell. Jetzt machst du nur noch geschwind das. Außerdem, ich muss ja noch für Baustellerleute kochen, unsere Kinder bauen und dann kommen die Baustellerleute zum Essen. Ich muss aber vorher noch zum Einkaufen, aber vorher setz dich hin. Ich sitze im Auto zum Einkaufen und denke, Moment mal, wollte ich nicht? Da bin ich heimgekommen, habe alles stehen liegen lassen und habe mich in mein Zimmer gesetzt. Ich gedacht habe, so nicht. Diese Disziplinlosigkeit, dieses, wir lassen uns ablenken, so ein kleiner Fuchs. Sag, komm, nichts. Nichts Gemeinschaft mit Gott. Da, guck mal, wie deine Küche aussieht. Guck mal, wie dein Garten aussieht. Oder du bist so müde, setz dich durch einen Schaukelstuhl. Das sind alles so Dinge, die so reinkommen. Die müssen uns nicht, also die müssen keinen Schaden anrichten. Nicht unbedingt. Ich kann erstens üben. Zweitens gibt es eben auch solche kleine Dinge, die kommen mal geschwind und die habe ich dann auch schnell wieder los. Auch das gibt's. Oder ich entlaufe sie ganz schnell und denke, Moment, Ärger? Nein, nicht mit mir und tschüss. Dann gibt es aber Dinge, die merken wir nicht. Und die setzen sich irgendwo in uns an und die werden dann wirklich zu großen Füchsen. Ich kenne eine Frau, die kenne ich schon sehr lange. Ich habe zwar keinen Kontakt mehr so zu ihr selber, aber Freunde von mir und die erzählen immer wieder. Wo das angefangen hat, weiß ich nicht. Aber irgendwann kam so etwas in ihr Leben und das war so eine Angst, wo es um Krankheit ging. Das geht jetzt schon viele Jahre. Die Frau ist unglaublich krank, die hat alle Nase lang was anderes und sie ist natürlich auch innerlich so. Sie hat eine ganze Zeit lang in ihrem Haus alles abgedunkelt. Die hat im Dunkeln gelebt, bloß kein Licht reinlassen. Bloß nicht raus, ihr könnt ja krank werden. Eu Lüftle und ihr könnt krank werden. Menschen, die versuchen, sich um sie zu kümmern. Keiner kommt und guckt nach mir, dann kommt einer, dann passt es auch nicht. Also es ist, meine Freundin, die sie auch öfters mal besucht und sie eigentlich ja auch mag, es ist extrem anstrengend und für die Frau ist es die Hölle eigentlich. Es kann passieren. Ich meine, das ist jetzt alles von den krassesten Beispielen. Aber wenn mein Mann nicht so Aviv gewesen wäre vor vielen Jahren, noch bevor die Tabea geboren ist, ich hätte auch in diese Schiene kommen können. Ich denke zu wissen, wo das grundsätzlich herkam. Ich weiß bloß nicht, wo ich die Tür aufgemacht habe. Und irgendwann war so ein Gedanke da, oh, das könnte das und das sein oder das könnte jenes sein. Ein Kind hat was Undefinierbares. Das Ding ist immer größer geworden, immer größer geworden, immer größer geworden. Ich habe hinter jedem Fleck habe ich einen Krebs gesehen. Natürlich bin ich krank geworden. Ich bin ständig krank, weil ich habe die unmöglichste Sache gehabt, die kein Mensch gefunden hat. Also nichts ganz Gravierendes. Und irgendwann sagt Willi zu mir, sag mal, merkst du eigentlich, wie du denkst und wie du redest? Ich doch nicht. Völlig logisch, ne? Irgendwann dachte ich, was weiß ich, fürchte, du hast recht. Ich denke total negativ, ist alles furchtbar. Die Kinder sind so stressig und das Wetter ist so blöd und überhaupt. Und es könnte ja nur dieses passieren und jenes passieren. Und dann habe ich angefangen zu forschen, woher kommt es? Und Gott hat mir verschiedene Sachen gezeigt und dann habe ich angefangen zu kämpfen. Und je mehr ich kämpft habe, versucht geistlich dagegen anzugehen, ich habe Lobpreis gemacht, das ist immer schlimmer geworden. Es ging über eine Magenschleimhautentzündung bis zum Hörsturz. Und dann habe ich gedacht, okay, komm da nicht mehr weiter. Spatzel, da muss was passieren. Wenn der Hermann nächstes, also Hermann Schneider, wenn der nächstes Mal zum Prediger kommt, den laden wir ein und ich möchte es mit dem Hermann durchkauen. Da stimmt was nicht. Wir haben den Hermann eingeladen und bis dahin hatte ich schon ein paar Punkte, von denen ich gewusst habe. Da ist eine Ursache. Die Ursache lag auch bei meiner Mama. Viele Jahre später habe ich eine Diagnose gelesen, Angstpsychose. Passt voll. Da war mit Sicherheit schon mal irgendwas. Sie ist sehr negativ, hat sich auf mich abgelagert. Und dann hat der Hermann noch gesagt, der Geist deiner Mutter. Es kam was auf mich rüber, das war die Grundursache. Und wie gesagt, wenn Gott nicht durch den Willi und auch mich bereit gemacht hätte, ich wäre heute wahrscheinlich todkrank. Ich wäre, ich weiß es nicht, wo ich heute wäre, ich wäre ein unmöglicher Mensch geworden. Und dann wusste ich, ich muss meiner Mutter vergeben, die konnte ja nichts dafür. Ich habe nie einen Vorwurf gemacht, das war nie absichtlich, sie hat es selber gelitten. Aber ich musste ihr vergeben und ich musste mich lösen. Und das haben wir dann zu dritt haben wir's gemacht. Wir haben uns gelöst von diesem Geist, der da dahinter stand. Und dann ist noch eine ganze Schwangerschaft dazugekommen. Die Tabea war ja eine von Gott gewollte Planung. Es kam noch eine Schwangerschaft, die nicht sehr witzig war. Und das Kind war auf der Welt und es war alles weg. Es war gut. Und von dort auf an hat sich einfach was Gutes aufgebaut. Ich kann heute im Zug sitzen, also nicht in dem Zug, der fährt, sondern in dem Zug, der von außen kommt, der Wind. Ich kann ein Fenster offen haben im Auto. Klar, wenn ich nass geschwitzt bin, mache ich auch ein bisschen Vernunft, ist ja auch noch ein Thema. Ich werde normalerweise nicht krank. Ich kann mit nassen Haaren bei 10 Grad minus den Mülleimer laufen und das macht mir nichts. Klar, wie gesagt, die Vernunft ist auch gefragt. Aber es hat sich was verändert. Aber da war ein Grundstock und ich habe gemerkt, dieser Stock, das muss raus. Das ist nicht immer so. Ja, wie machen wir das jetzt mit diesen kleinen Füchsen? Nächste Folie bitte. Wie kriegt man diese Dinger los? Und ich glaube, dass ganz viele von uns wahrscheinlich denken, oh ja, da ist so ein kleiner, da kommt immer wieder ein Gedanke. Und ich glaube, wir haben unsere Neigungen. Die eine neigt dazu, sich zu ärgern. Das tue ich jetzt weniger. Andere neigen dazu, Ängste zu entwickeln oder Angst zu haben um Angehörige. Andere neigen zu Selbstmitleid, Opferrolle. Also jeder hat außer sein eigenes Ding. Und nicht jeder Gedanke, der uns anfliegt, wächst aus, muss man aussehen. Nicht jeder. Gott sei Dank, Gott ist gnädig. Sonst wären wir alle krank und überhaupt schräge Vögel. Aber in dem Moment, wo ich dem Ding Raum gebe und es nähre, ich nähre das ja immer wieder. Oh ja, klar, da könnte es passieren. Ich lese Artikel zu irgendeiner Krankheit, ich höre mich um, was alles Furchtbares passiert in unserer Umwelt. Das macht mich noch kränker. Was mache ich jetzt mit dem Fuchs? Ich fange ihn. Vielleicht mit der Lebendfalle und fahre ihn nach Urach. Wir haben einen Nachbarn, der fängt mit einer Lebendfalle unsere Marder. Und er fährt sie nach Urach. Lässt sie dort frei, weil von Urach findet die über die Alp nimmer zu uns. Wir wissen nicht, ob die Uracher vielleicht die Marder wieder zu uns bringen. Das ist eine super Lösung, ja? Und er findet immer wieder einen. Also, wir können den Fuchs fangen und wegfahren. Ich kann ihn aber auch erschießen, dann ist er sicher weg. Aber im Geistlichen ist es nicht so einfach. Wie mache ich das? Zum einen, Epheser 6. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern unser Leben ist ein geistlicher Kampf. Das ist uns in der Bibel vorausgesagt. Sobald wir Christen werden, dann versucht der Feind, uns von Gott abzubringen. Er schafft es, ich würde behaupten, in den wenigsten Fällen wahrscheinlich schon auch, uns komplett von ihm wegzubringen. Oft sind wir so tief dann auch verwurzelt, aber er schafft es, uns aus seiner Nähe zu kriegen. Er schafft uns, auf einen Nebenschauplatz zu kriegen. Weg von der Straße zu ihm, aus seiner Nähe, dann lebe ich halt so mäßig mit ihm. Ich lebe nicht in dieser ganzen Fülle und ich kann mein Ziel auch verfehlen. Ich lebe nicht in dem, was Jesus für mich hat. Ich denke, ja, besonders dann, wenn ich mich eben gehen lasse und den Gottesdienst, ah ne, der Sonntag ist zum Ausschlafen da, Bibel, ja, okay, machen wir halt, vielleicht auch nicht. Solche Dinge, Gemeinschaft mit Christen, es ist immer eine Gefahr und es ist einfach so, wir müssen auch ein bisschen was dazu tun. Es fällt uns nicht nur zu. Und es ist ein geistlicher Kampf. Der Teufel ist versucht, nicht nur versucht, er kämpft mit allen Regeln der Kunst, uns vom Weg abzubringen. In Epheser 6 steht die Waffenrüstung, die wir anziehen können. Das ist schon mal ein Punkt, wirklich diese Waffenrüstung anzuziehen, den Helm des Heils. Auch meine Gedanken unter den Schutz, unter den Gehorsam Jesu zu stellen. Das mag ich, das hilft mir. Mir fällt es mittlerweile meistens leichter, Dinge auch wegzuschicken, zu sagen, okay, du Gedanke, im Namen Jesu, du hast nichts bei mir verloren. Sie müssen schneller gehen. Wir haben Autorität. Wir sind Kinder Gottes und wir haben Autorität in Jesus. Er hat uns ein Schwert in die Hand gegeben. Er hat uns nicht einfach bestehen lassen. Das ist schon mal das eine. Dazu gehört natürlich, dass wir den Fuchs erkennen und auch benennen können. Manchmal merkt man es gar nicht. Manchmal braucht es lang. Manchmal wäre es vielleicht auch sinnvoll, wenn jemand sagt, du, ich sehe bei dir, und wir nicht sagen, was bei mir? Fällt uns auch manchmal schwer, uns was sagen zu lassen. Aber manchmal wäre es gut, weil andere sehen es oft viel schneller und viel besser als wir selber. Wir sehen uns oft nicht wirklich. Mir geht es zumindest so. Und dann eben dieses Ding wirklich ans Kreuz zu bringen, Jesus zu überlassen, eventuell Buße zu tun, aber manchmal müssen wir auch Buße über was tun, weil wir uns damit ja auch oft in Sünde verstricken. Wenn ihr nicht klarkommt, kann ich immer noch Hilfe in Anspruch nehmen, mit jemandem reden und sagen, du, ich habe da ein Problem. Was sicher auch manchmal nötig ist, wie bei mir jetzt in dem Fall, wenn ich merke, ich komme mit irgendeiner Sache in meinem Leben überhaupt nicht klar, das kommt immer, immer wieder. Dann ist es sinnvoll, auch mal nach der Ursache zu forschen. Viele Dinge haben eine ganz tiefgreifende Ursache und die sitzt oft in der Kindheit. Ja, das sind manchmal Dinge, die wirklich ausgeräumt werden müssen, wo man ran müssen. Die gehen nicht einfach von allein. Ich wäre nie frei geworden, nie. Ich habe auch eine Bindung gehabt an meine Mutter. Meine Mutter hat auf mich so eine ungesunde Seelenbindung ausgewirkt und ich habe mich binden lassen, ich wusste es nicht besser. Und ich war ihr gegenüber immer in so einer ungesunden Verpflichtung. Ich habe mich immer unter Druck gefühlt und habe immer das Gefühl gehabt, ich muss ihr Geber und Macher und da sein. Und weh, ich bin 5 Minuten später gekommen, da wusste ich schon, wo warst du? Das ist ungesund, das hat Jahre gebraucht, viele Jahre hat es gebraucht. Und es war dann letztlich auch wieder Willi, der aus unserer Seelsorgeschulung kam und hat es 3-mal erwähnt. Seelenbindung, klingt gut. Und dann saß man hier, Gottesdienst, und ich weiß noch, dass man Zettel ausfüllen durfte und das dann ans Kreuz nageln und er spricht es wieder aus, Seelenbindung. Und in dem Moment macht es bei mir bling. Und ich dachte, du Esel, wieso hast du das nicht früher kapiert? Du hast eine ungesunde Seelenbindung an deine Mutter. Und dann haben wir die gelöst und ich war frei. Von jetzt auf nachher, das Ding war weg. Meine Haltung war ganz andere und ich war frei. Also manchmal braucht es solche Dinge. Ich möchte euch einfach ermutigen. Auch keine Scham, das hat jeder von uns. Wir sind alle im gleichen Boot. Wichtig, also genau, vielleicht noch ein Tipp von mir, was ich manchmal mache, und das habe ich jetzt auch in dieser Sache mit diesem, nach dem Unfall, wir haben ja beide schon so ein bisschen erzählt, nachdem Willi diesen schweren Unfall gehabt hat, dass er davon geträumt hat und ich habe Wochen vorher immer wieder mich mit Alter, mit Krankheit beschäftigt. Mit dem alten Unfall, den er schon mal gehabt hat. Und das kam immer wieder. Ich weiß nicht warum, aber es war einfach immer wieder da. Das könnte ja sein, schließlich wird man älter. Ja, warum? Wer sagt eigentlich, dass wir keinen Krebs kriegen können? Und so ging das. Und das hat mich gedrückt. Und ich lag oft abends im Bett und ich habe mit dem gekämpft. Und ich habe gedacht, was gibt es, wenn es fertig wird? Und ich habe das aber auch nicht wirklich realisiert. ich glaube, ich habe es auch nicht weggeschickt. Ich habe natürlich, klar, am anderen Tag wieder umgeschaltet. Und dann ist das passiert. Und dann lag ich eines Abends eben im Bett und mir sind so viele Dinge eingefallen, was ich alles so gedacht habe, was mich über Wochen manchmal so umtrieben hat. Es war sogar so, dass auch immer wieder Gedanken kamen, was wäre, wenn Willi sterben würde. Solche Gedanken habe ich gehabt und dann habe ich gedacht, nee, jetzt ist fertig. Und was ich in solchen Fällen oft mache, das habe ich erst vor kurzem wieder gemacht, ich nehme einen Zettel und schreibe das alles auf. Und den habe ich, habe ein Kreuz drüber gemalt, habe ein rotes Edding genommen, habe das mit dem Blut Jesu noch auch noch vertilgt und bin dann zu unserem Feuer runtermarschiert, mir heute ja mit Holz, und habe das Ding verbrannt und habe mich innerlich davon gelöst und von dem Moment ab war es weg. Und das erlebe ich immer wieder. Wenn es nicht funktioniert, dann ist was tiefer. Aber wenn das funktioniert, also bei mir hilft es, einfach dieses Ding aufzuschreiben, es zu benennen, zu zerreißen, wegzuschmeißen. Ich mache ganz oft, dann ist es weg. Es hilft mir, einfach sich symbolisch was zu suchen. Das kann auch was ganz anderes sein. Oder ein Kreuz zu nageln oder egal. Da ist auch jeder gefordert, seinen Weg zu finden. Und dann kommt natürlich noch dazu, wir müssen uns auch geistlich gesund ernähren. Dieser Kult mit der Ernährung heutzutage, das ist ja unglaublich. Ne? Überall gibt es Kochsendungen, jeder weiß es noch besser. Und vegan und nur Rohkost und all das ist sowieso das obergeniale Gesundheitsrezept. Und ja, wir werden alt und bleiben ewig jung. Hat alles was. Stimmt alles bis zu einem gewissen Grad. Gesunde Ernährung ist ganz sicher gut und richtig und auch wichtig. Aber die geistliche gesunde Ernährung, die ist fast noch wichtiger. Wenn ich jede Woche 5 Krimis lese, 25 Horrorfilme angucke und mich nicht mit Gottes Wort beschäftige, das kann nicht gut gehen, oder? Ich kenne das auch von mir. Ich bin ein Krimileser, mittlerweile esse ich keine mehr. Ich gucke sie zwar immer noch an, mag ich. Das machen wir noch, wir lieben Krimis ein bisschen. Aber ich habe gute Bücher entdeckt und ich habe entdeckt, dass die Bibel sehr wohl ein bisschen langweilig ist. Ich habe sehr wohl auch sagen müssen, Herr, schenkt mir Hunger. Ich lese das zwar und denke, oh, so bist du nicht und das bist du nicht und das kannst du nicht, ich habe die falsch gelesen. Aber Gott hat es geschenkt, ich habe es einfach erbeten. Und wir sind verantwortlich auch für unser geistliches, für unseren geistlichen Leib. Wir müssen uns ernähren und wir müssen uns gesund ernähren. Und wie das jeder macht, die eine hört gern Predigten, die rasen durchs Internet, andere lesen Bücher, andere, was weiß ich, gehen auf Konferenzen, man unterhält sich miteinander. Das ist auch völlig egal. Ich kann nicht sagen, liest du ein Buch, wenn man nicht lesen mag. Ich lese halt gern. Aber es ist wichtig, dass man uns gesund ernährt und auch Gott immer wieder bittet, lass mich dich erleben, küss mich. Lass mich dich spüren, lass mich dich erleben. Wir brauchen auch dieses Fundament, ihn zu erleben, damit es fest wird. Und dann sind wir auch gewappneter gegen diese Füchse in unserem Weinberg. Ist ganz anders. Ich bin noch lange nicht durch. Und ich kann euch sagen, wenn ihr wüsstet, wie ich manchmal bin, wie viele Füchse bei mir rumturnen und wie viele Füchse ich manchmal gut nähre. Aber ich merke schon, gute Ernährung, einfacher Wachstum und es ist Reichtum. Es ist Leben, das ist was ganz anderes. Es ist was anderes wie eine Party, ich mag sowieso keine Partys, aber egal. Und es ist noch was anderes als ein Urlaub. Es ist das Leben. Und ich möchte noch mehr davon. Und ich möchte euch einfach Mut machen. Fangt eure Füchse, verjagt sie. Jetzt beten wir noch. Ich erlaube mir, euch noch zu segnen. Ja, und dann entlassen wir euch in diesen Sonntag. Vater, wir danken dir einfach für deine Güte. Ich möchte dir ganz herzlich danken, dass du uns nicht mit allem hier auf dieser Erde allein gelassen hast. Du hast auch gesagt, du lässt den Heiligen Geist hier, der unser Tröster ist und unser Unterstützer. Und ich danke dir, dass du immer dabei bist, zu arbeiten, zu dienen, zu helfen, uns auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, du tust dir gerade nicht gut. Pass auf dich auf. Und danke, dass du uns hilfst. Danke für die Freiheit, die du uns gibst. Danke für den Wert, den du in unser Leben legen möchtest. Mach uns, ja, lass das mehr werden in unserem Herz. Bitte auch um einen großen Hunger in unserem Herz, dass wir einfach wirklich Hunger haben nach dir, Hunger nach Nahrung von dir. Schlüssel du das, was du uns zu sagen hast, auf, dass diese Nahrung in uns wirklich Raum einnimmt und diese Vitamine und Mineralstoffe in unserem Leben zum Greifen kommen. Bewahr uns, Herr, und lass uns erkennen, wirklich erkennen, die Wahrheit erkennen und vor allem deine Liebe dahinter erkennen. möchte uns jetzt einfach segnen, möchte alle